für das Wort Gottes und ich möchte einfach noch beten. Vater, ich danke dir für jeden einzelnen Gott, der heute hier ist, Vater, der sich auf den Weg gemacht hat, um dich kennenzulernen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du Freiraum hast. Ich bete, dass du heute wirklich Herzen veränderst, Papa. Dass es nicht wieder einfach nur irgendein Event ist, Vater, sondern dass du heute wirklich Menschen zurück zu dir ziehst, Vater. Menschen zurück an dein Herz. Jesus, du bist hier, weil du jeden Einzelnen liebst, Vater. Weil du jeden Einzelnen einfach hier bei dir haben möchtest, an deiner Seite haben möchtest. Und ich bete, dass du heute wirkst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Thema der heutigen Predigt. Religion oder Jesus? Und für viele ist es vielleicht erstmal so, hä, was soll damit gemeint sein? Ist es nicht beides das Gleiche? Aber ich möchte heute darüber sprechen, was es wirklich bedeutet, eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben und was der Unterschied zwischen Jesus und Religion ist. Und ich möchte einsteigen mit einer Definition. Was ist Religion? Und was versteht man eigentlich darunter? Ja, viele Leute sagen ja immer, ja, bist du auch religiös? So, wie bist du unterwegs? Was für einen Glauben hast du? Und oft sagt man dann, ja, ich bin Christ, so, ich gehöre zum Christentum. Und andere sagen, ja, ich gehöre zum Islam, was auch immer. Und wir denken, das ist alles irgendwie das Gleiche. Jeder glaubt irgendwie an einen Gott. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Glauben an Jesus und jeder anderen Religion auf der Welt? Religion bewertet Gerechtigkeit nach deinem Verhalten, nach Leistung. Es geht darum, wie gut du dich verhältst und je nachdem, welche guten Taten du tust und was du schlecht tust, je nachdem bist du gerade etwas mehr gerecht oder etwas schlechter gerecht. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Jesus sagt, ich habe dich gerecht gemacht, ein für alle Mal. Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 21, das ist die Rede vom Vater. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Das heißt, es ist schon passiert, oder? Wir sind durch Jesus Christus gerecht gemacht worden. Das heißt, es geht nicht mehr länger darum, dass du irgendwie versuchst, selbst Gott zu gefallen und ihm irgendwie entgegenzukommen, damit er sagen kann, ja, hast du gut gemacht, sondern er selbst hat sich geopfert, damit du gerecht vor ihm stehen kannst. Und ich habe mal das Wort Religion definiert, einfach so, wie es oft in unserem Gedanken ist, was es eigentlich bedeutet. Religion ist ein Glaubenssystem oder ein Verhaltenskodex, der eine Person auf der Grundlage ihrer Einhaltung und ihres Gehorsams gegenüber Gesetzen, Regeln und Traditionen beurteilt. Das heißt, egal in welcher Religion du bist, es geht immer darum, dich an irgendwelche bestimmten Sachen zu halten. Und je nachdem, wie gut du dich daran hältst, so gut bist du dann auch. Und je nachdem, wie gut du schaffst, so gut fühlst du dich dann auch. Und wenn du einen Fehler machst, dann fühlst du dich wieder schlecht, weil du hast wieder das Gefühl, hey, ich bin ja nicht gerecht, ich habe es ja wieder nicht geschafft. Aber das Christentum ist keine Religion, sondern es soll eine lebendige Beziehung mit Jesus sein. Amen. Es soll darum gehen, dass du erkennst, ich kann aus meiner eigenen Kraft gar nicht gut genug sein. Egal, was ich tue, egal, wie viel ich bete, egal, wie sehr ich mich auch anstrenge, ich kann es nie schaffen, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Es ist quasi unmöglich. Und Gott weiß das, Gott wusste das von Anfang an. Und er hat von Anfang an geplant, dass er seinen Sohn geben wird. Und das ist auch das Einzige, was er tun konnte, damit wir perfekt vor ihm stehen können. Weil wir sagen können, ja Jesus, ich weiß, ich mache viele Fehler, aber ich glaube, dass dein Sohn am Kreuz für mich gestorben ist und dass dadurch, dass er sündlos gestorben ist, hey, ich glaube das, ich nehme das an und dadurch bin ich durch ihn gerecht. Eigentlich so leicht, oder? Aber es ist so ein Unterschied zwischen all den anderen Religionen. Bei allen anderen Religionen geht es darum, dass du dich nach Gott ausstreckst und versuchst, ihm ähnlicher zu werden. Aber Jesus ist Mensch geworden. Gott hat sich nach dir ausgestreckt. Gott hat gesagt, hey, ich weiß, du kannst es nicht schaffen, aber ich werde Fleisch, ich komme auf die Erde und ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir das ewige Leben. Religion macht Gott zum Herrscher und dich zu einem Sklaven. Aber Jesus hat gesagt, er macht dich zum Sohn und Gott zum Vater. Amen. Das ist etwas komplett anderes. Das ist eine komplett andere Beziehung, als wenn du einfach nur die Befehle von einem Herrscher ausführst. Wir lesen im Römer 8, Vers 15. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und dieses Wort Abba ist im Hebräischen das intimste Wort für Vater, was du dir vorstellen kannst. Es ist nicht einfach nur so irgendein Vater, der ganz weit entfernt ist, mit dem du eine schlechte Beziehung hast, sondern Abba heißt eigentlich auf Deutsch übersetzt sowas wie Papa. Mein Papa, der, der für mich da ist. Der, der nicht von meiner Seite weicht und der, der es gut mit mir meint. Hey, und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung du mit deinen Eltern hast. Aber ich hatte lange Zeit mein Leben ein komplett verkehrtes Bild von einem Vater. Mein Vater war sehr aggressiv, war oft sehr gewalttätig und ich habe nie verstanden, was es wirklich bedeutet, einen Vater zu haben, der einen bedingungslos liebt und der es gut mit einem meint. Ich hatte einfach oft Angst und das, was wir hier sehen, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wiederum fürchten müssen. Wir sollen uns nicht vor Gott fürchten. Amen. Du sollst keine Angst vor Gott haben. Denn ich kenne das so oft. Wir sagen, nein, habe ich nicht. Aber in einigen Situationen, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir dann doch irgendwie wieder Angst, dass er sauer auf uns ist, oder? Wenn wir wieder Sachen machen, wo wir ganz genau wissen, das wollte er nicht. Er hat was Besseres für mich. Dann merken wir wieder, oh, ich bekomme doch wieder Angst. Wenn ich jetzt bete, ich bin so schuldig, kann ich denn wirklich jetzt zu ihm kommen oder muss ich noch irgendwie beten, damit ich überhaupt das Recht habe, vor ihn zu treten? Aber Jesus sagt, ich habe dich schon reingemacht und ich habe dich gerecht gemacht. Und wie wir es gerade gesungen haben, mutig dürfen wir vor den Thron treten. Mutig dürfen wir vor den Thron treten und sagen, Gott, ich habe was falsch gemacht. Ich danke dir, dass du mich reinwäschst. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles für mich getan hast. Und dann geht's weiter. Und dann hilft er dir auf und sagt dir, hey, mein Sohn, meine Tochter, weiter geht's, ich möchte dich weiter verändern. Amen. Religion ist oberflächlich. Es geht immer nur darum, äußerlich irgendwas gut zu tun und den Anschein zu erwecken, dass du ja so geistig bist und so gut mit Gott unterwegs bist. Aber Jesus geht es darum, dass du echt bist. Dass du auch zugeben kannst, wenn du schwach bist, wenn du immer noch in einigen Dingen gefangen bist und nicht rauskommst aus eigener Kraft. Und so oft sind wir einfach nicht ehrlich zueinander. Und ich kenne das selber gut genug. Ich war jahrelang in der Gemeinde. Ich habe am Wochenende getrunken, habe Drogen genommen und sonntags in der Gemeinde, hey, preis den Herrn, Halleluja. Es war total aufgesetzt. Ich hatte keine eigene lebendige Beziehung mit Gott, sondern es war einfach Fassade. Ich habe es einfach getan, weil ich immer in die Gemeinde gegangen bin, weil ich es von Kind auf an so gelernt habe. Und weil ich wusste, ja okay, Gott gibt es irgendwie, aber eigentlich hat es mich auch nicht so weiter interessiert. Und ich habe einfach lange Zeit so ein Doppelleben geführt. Einfach mein Ding gemacht, sonntags zur Gemeinde, irgendwann bin ich dann gar nicht mehr zur Gemeinde gegangen. Aber lass uns doch endlich anfangen, echt zu sein. Lass uns anfangen, wirklich den Leuten zu sagen, wie es uns geht und was wir gerade eigentlich wirklich durchmachen. Vielleicht mit was für Zweifel wir uns rumschlagen müssen. Ob wir vielleicht teilweise gar nicht mehr wissen, ob es Gott wirklich gibt. Ob wir vielleicht die Beziehung zu ihm schon total verloren haben. Hey, ich möchte euch alle einladen. Seid ehrlich zueinander. Seid echt. Seid ehrlich zu euren Brüdern, zu euren Geschwistern und gebt zu, wenn ihr Fehler macht. Und ich möchte mit euch Matthäus 23, Vers 25 lesen. Und wir lesen ganz oft in der Bibel, wie Jesus die religiösen Führer der damaligen Zeit zurechtgewiesen hat. Und ihr müsst euch vorstellen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kannten sich echt in der Bibel aus. Ja, die konnten teilweise ganze Passagen auswendig aufsagen. So, die waren regelmäßig in den Synagogen, haben gelehrt. Und die Leute dachten, hey, das sind die Geistlichen. Wenn jemand in den Himmel kommt, dann auf jeden Fall die. Weil die sind total gut mit Gott unterwegs. und die wird Gott bestimmt richtig, richtig gerne haben. Aber wir sehen eigentlich, dass Jesus was ganz anderes zu ihnen sagt, dass es auf was ganz anderes ankommt als die Äußerlichkeiten, als die Oberflächlichkeiten. Es kommt nämlich auf dein Herz an, auf das, was du wirklich denkst, was du wirklich fühlst und was wirklich in deinem Leben Priorität hat. Und ich möchte vorlesen eine Schriftstelle, wo Jesus über die Pharisäer redet, wo er ihre Oberflächlichkeit anprangert, ja, diese Religiosität, wo es immer nur um Schein geht, um Gesetze einzuhalten, aber die lebendige Beziehung zu Gott ist gar nicht da. Und das echte Interesse zu Gott ist gar nicht da. Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Oh, krass, was Jesus hier sagt, oder? Er sagt, ihr Heuchler, von außen tut ihr so, als würdet ihr Gott nahe sein, ihr tut so, als würde es euch total im Herzen liegen, aber eigentlich seid ihr im Inneren total unrein. Ihr macht den Leuten nur was vor, um eurer eigenen Macht Raum zu geben, um euch selbst darstellen zu können, damit die Leute sehen, wow, guck dir mal die an, wie cool die sind, wie toll die sind. Aber Jesus sagt, nein, ihr sollt nicht oberflächlich sein, sondern ihr sollt echt sein, von innen und von außen. Fang erstmal an, dein Inneres zu reinigen, bevor du dich um das Äußere kümmerst. Hey, und so oft legen wir viel zu viel Wert auf die Äußerlichkeiten. Viel zu viel Wert auf das, wie es aussieht, wie es sich anhört. Was entscheidend ist, dein Herz. Das Entscheidende ist das, was du in deinem Herzen trägst und ob du Jesus wirklich nachfolgen willst, ob du eine Beziehung mit ihm hast. Versteht ihr das? Yes. Ein weiterer Vers steht in Matthäus 6, Vers 5. Da sagt Jesus, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenrändern auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage es euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Steht ihr schon die ganze Zeit da? Oh, voll gut. Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Jesus sagt hier, diese Pharisäer, sie stellen sich auf und beten laut vor allen Leuten, aber nicht, weil sie es ernst meinen, nicht, weil sie mit Gott Gemeinschaft haben wollen, weil sie ihn mehr kennenlernen wollen, sondern einfach, weil sie die Aufmerksamkeit der Leute wollen. Weil sie zeigen wollen, guck mal, ich bete schon wieder, guck mal, ich habe schon wieder eine Woche gefastet. Guck mal, wie heilig ich bin, wie gut ich bin. Hey, und wenn du die Bibel liest, dann fällt dir auf, die größten Feinde Jesu waren die religiösen Leute. Die größten Feinde Jesu waren nicht die Sünder, waren nicht die Prostituierten, waren nicht die Drogensüchtigen, waren nicht die Kranken, sondern mit ihnen hat er abgehangen, mit ihnen hat er Zeit verbracht. Seine wirklichen Feinde waren die religiösen Leute, die vorgemacht haben, ihn zu kennen, die ihn aber abgelehnt haben. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns keine Heuchler sein. Lass uns keine Heuchler sein. Wenn du keine Beziehung mit Gott hast und wenn du merkst, hey, da fehlt mir einfach was, sei ehrlich, mach dich auf die Suche nach dieser lebendigen Beziehung. Und glaub mir, es lohnt sich, danach zu suchen. Als ich das erste Mal in meinem Leben eine echte Begegnung mit Jesus hatte, hat sich so viel verändert. Ich konnte aufhören, aus eigener Kraft irgendwas zu versuchen, irgendwas zu tun. Und Gott hat von ganz alleine mein Herz immer mehr verändert. Und ich habe gemerkt, ja, genau das ist, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. All das, was ich in Partys, in Drogen nicht gefunden hatte, das hatte ich dann endlich bei Jesus gefunden, weil es eine lebendige Beziehung geworden ist, weil es nicht mehr oberflächlich war. Religion erzeugt Krieg, aber Jesus schafft Frieden. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr mit Leuten aus der Schule redet, aus der Uni, auf der Arbeit, dann sagen die oft immer, ja, Religion, Religion, das erzeugt ja alles nur Krieg. Ich kann mit Jesus, mit Gott nichts anfangen. So, die Kreuzritter, die haben alle nur umgebracht, die sind auch nicht besser als die ganzen anderen Leute und Terroristen, die sind doch alle gleich, ist doch alles das Gleiche, jeder führt nur Krieg. Aber an sich haben sie recht, denn Religion erzeugt Krieg. Wenn es nur um das Äußere geht, wenn es nur darum geht, irgendwie deine Ideen umzusetzen und alle anderen zu zwingen, daran zu glauben, dann hast du etwas nicht verstanden. Dann hast du Jesus nicht verstanden. Jesus hat gesagt, wir sind wie Schafe unter Wölfen. Er hat nicht gesagt, wir sollen Krieg führen, sondern er möchte, dass wir vergeben. Er möchte, dass wir die Ersten sind, die sagen, hey Bruder, du hast mich verletzt, aber ich vergebe dir. Wir lesen in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und bei Religion ist es so, es macht oft Menschen zum Feind. Ja? Wenn Menschen es nicht gut genug machen, dann werden sie fertig gemacht und wird gesagt, oh du Sünder, so, tu Buße. Aber es geht eigentlich darum, den wahren Feind zu erkennen. Der wahre Feind sind nicht Menschen. Jeder Mensch, der irgendwas Schlimmes getan hat, hat selber Sachen erlebt, die ihn so verändert haben. Wenn ihr euch Leute anguckt, die kriminell sind, es wurde mal eine Studie gemacht und es ist aufgefallen, dass bei fast allen Personen, die im Gefängnis sitzen, nie der Vater zu Hause da war. Bei fast allen Personen, die kriminell geworden sind, fehlte der Vater, der sich um sie gekümmert hat. Hey, und das sagt so viel aus über das, wie ein Mensch werden kann, wenn einfach die Finsternis Einfluss auf ihn hat, wenn er schon früh mit Enttäuschung zu tun hat, wenn er schon früh auf sich alleine gestellt, wenn er das Gefühl hat, keiner liebt ihn, keiner ist da. Es sind nicht die Menschen, gegen die wir sein sollten, sondern es sind die Mächte, die dahinter stehen. Satan, der versucht einfach, Menschen zu sich zu ziehen, kaputt zu machen. Herr, ich kenne das so oft, wir regen uns über Leute auf und verstehen nicht, warum sie so gemein sind, warum sie solche Dinge machen. Aber oft ertappe ich mich dabei, dass ich dann diese Menschen fertig mache, anstatt darüber nachzudenken, warum sie so reagieren. Was sie vielleicht selber erlebt haben, dass sie so geworden sind. Was sie vielleicht selber durchgemacht haben. Wenn du siehst, Leute, die Menschen umbringen, all diese Dinge, beschäftige ich mal mit ihren Kindheiten. Beschäftige mich mal damit, wie sie aufgewachsen sind, was sie schon von Kindheit auf an erlebt haben. Jesus geht nicht gegen Menschen. Jesus hasst keinen Menschen. Jesus hasst die Sünde. Jesus sagt, ihr sollt die Menschen nicht hassen, sondern ihr sollt jeden Menschen lieben. Jeden. Wir sollen Mörder lieben. Wir sollen Vergewaltiger lieben. Wir sollen alle Menschen lieben. Das heißt aber nicht, dass wir das lieben, was sie tun. Aber wir lieben den Menschen, weil wir wissen, dass der Mensch selber auch nur ein Gefangener ist. Wir wissen, dass er selber auch nur kaputt gemacht worden ist, verführt worden ist und dass er Hilfe braucht. Was hat Jesus gemacht? Er hat Gemeinschaft mit genau diesen Leuten gehabt. Er hat Gemeinschaft mit den Leuten gehabt, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und wer waren die Ersten, die sich wieder aufgeregt haben? Die religiösen Leute. Sie haben gesagt, guck dir den an, den Säufer und Trinker, sitzt da mit den ganzen Sündern an einem Tisch. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Und genau das macht Religion. Sie verurteilt Leute. Sie macht Menschen fertig auf das, was man äußerlich sieht. Aber Jesus sagt, hey, es kommt nicht auf den, der Mensch ist nicht derjenige, den du hassen sollst, sondern die Sünde, die dahinter ist. Und du sollst ihm helfen, frei zu werden, indem er erkennt, da ist ein Gott, der ist am Kreuz wegen gestorben und dadurch kann er frei sein. Amen. Hey, und ich war letztens mit Leonie in Hamburg und da ist so ein Mann auf der Straße gelaufen und hat die ganze Zeit erzählt, kehrt um, ihr kommt alle in die Hölle, nehmt Jesus an, sonst kommt ihr alle in die Hölle, ihr werdet sterben, ihr werdet Qualen erleiden, ihr kommt alle in die Hölle. Und ich habe irgendwie gemerkt, hey, an dieser Vorgehensweise ist irgendwas nicht richtig. Und wisst ihr, was nicht richtig ist? Jesus sagt, die Liebe und die Gnade Gottes führt zur Umkehr. die Gnade Gottes führt zur Umkehr. Nicht die Angst oder die Verzweiflung, dass ich jetzt irgendwie in die Helle kommen könnte, sondern die Gnade und die Liebe Gottes führt zur Umkehr. Und anstatt auf die Straße zu gehen und jedem damit zu drohen, dass er in die Hölle kommt, sag doch lieber, ey, da ist jemand am Kreuz für dich gestorben, damit du nicht in die Hölle gehst. Da ist jemand am Kreuz, der alles für dich getan hat. Und das Einzige, was du tun musst, ist daran glauben, es annehmen und ihm nachfolgen. Hey, das heißt nicht, dass es immer total leicht ist, zu Jesus zu stehen. Aber er verändert uns immer mehr. Der Heilige Geist in uns verändert uns immer mehr, sodass wir nicht mehr spielen müssen, sondern dass wir wirklich das leben und das denken, was wir sagen, was wir ausstrahlen. Und ist es nicht viel cooler, wenn du echt sein kannst? Ist es nicht viel cooler, wenn du nicht mehr Masken tragen musst und irgendwas vorspielen musst? Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Sei ein Friedensstifter. Sei jemand, der Menschen zurück in eine Beziehung mit Gott führt. Hey, du musst nicht immer derjenige sein, der jetzt total mutig auf 20 Leute zugeht und sagt, hey, habt ihr schon von Jesus gehört? Aber vielleicht ist es die eine Person in deinem Freundeskreis, vielleicht ist es die gute Freundin, der gute Freund, dem es gerade echt schlecht geht, die gerade echt deine Hilfe braucht, der du sagst, hey, vielleicht wusstest du es noch gar nicht, aber ich glaube an Gott und ich möchte einfach mal dafür beten. Und glaub mir, Menschen sind gar nicht so abgeneigt, wie wir mal denken. Und ich habe letzte Woche was Krasses erlebt. Der Betriebsleiter meiner Firma ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe von jemandem aus der Firma gehört, dass du in der Gemeinde gehst und dass du predigst. Und er hat mich nach meinem Glauben gefragt. Er hat gesagt, hey, so glaubst du wirklich daran? Wie bist du darauf gekommen? Wie ist das passiert? Du musst dich vorstellen, dass der zweithöchste Mann in dieser Firma, und der hat total viele Leute unter sich. Und er fragt mich nach meinem Glauben und fragt ehrlich. Und er hat gesagt, hey, ich würde mich auch als gläubigen Menschen bezeichnen. Aber er hat einfach noch nicht diese Beziehung zu Jesus. Aber Gott möchte dich da benutzen, wo du bist. Gott möchte dich da benutzen, wo du bist. Es ist nicht immer so, dass alles sofort passiert. Es ist nicht immer so, dass sofort alle Menschen sagen, hey, Hammer, Jesus. Manchmal braucht es auch Zeit. Manchmal sagst du einfach etwas und 2-3 Jahre später schreiben dich Leute an und sagen, hey, danke, dass du mir das damals gesagt hast. Durch dich habe ich erst Gott gefunden. Hey, ich habe so viele coole Dinge erlebt, auch in der Berufsschule, wo Leute mich erst ausgelacht haben und gesagt haben, ja, mit deinem Jesus, da kann ich nichts mehr anfangen. Aber nach einiger Zeit, als sie Schmerzen hatten, als es ihnen schlecht ging, dann kamen sie dann an und haben gesagt, hey Simon, kannst du mal für mich beten? Und ich, natürlich bete ich für dich, sehr gerne. Ich hatte zum Beispiel ein Mädchen in meiner Klasse und die war mal eine von denen, die immer ganz, ganz laut ist und immer ja sehr so ein Klassenclown war. Und sie hat mir immer gesagt, Simon, du mal mit deinem Jesus, hat sich immer darüber lustig gemacht. Und dann kam ein Tag, wo sie total Kopfschmerzen hatte. Und sie hat zu mir gesagt, in der Pause, so ganz heimlich, als keiner da war, hey, kannst du mal für mich beten, ich habe total Kopfschmerzen. So, du hast doch gesagt, da passiert auch manchmal Heilung und sowas, so vielleicht funktioniert das ja. Und ich habe für sie gebetet und ich habe in dem Moment so eine Gegenwart Gottes gespürt und sie hatte Tränen in den Augen und sie hat nichts mehr gesagt. Und ihr müsst euch vorstellen, sie ist eine Person, die total viel redet. Normalerweise, sie redet ununterbrochen und hat immer was zu sagen, aber danach hatte sie nichts mehr zu sagen, weil sie einfach gemerkt hat, hey, da war was. Da ist gerade irgendwas in meinem Herzen passiert. Ich habe gerade irgendwas gespürt. Und sei mutig, Zeugnis zu sein, da wo du bist. Gott möchte dich gebrauchen. Und so oft haben wir kein Selbstvertrauen, auch kein Gottvertrauen. Wir glauben einfach nicht, dass Gott es wirklich mit uns was verändern möchte. Wir glauben nicht, dass er mit uns was tun kann. Aber das kann er. Amen. Gott möchte dich benutzen. Du, der jetzt gerade sitzt auf seinem Stuhl und vielleicht dir einige Gedanken machst über die Dinge, die du gerade hörst. Gott möchte mit dir verändern. Es geht nicht darum, hier ein Gebäude zu haben und sich hier ein paar Mal in der Woche zu treffen, sondern es geht darum, die zu retten, die Gott nicht kennt. Es geht darum, die verlorenen Schafe wieder zurück zum Vater zu führen. Amen. Natürlich ist es cool, wenn wir Gemeinschaft haben als Christen und wenn wir einfach Spaß zusammen haben, wenn wir zusammen Gott erleben und im Glauben wachsen. Aber vor allen Dingen geht es Gott darum, seine Schafe zurückzubekommen. Es geht Gott darum, dass du selber jemand wirst, der seine Schafe zurückbringt. Religion richtet sich nach Tradition. Manchmal fragt man Leute, ja, warum macht ihr das so? Ja, weil wir es schon immer gemacht haben. Ja, aber in der Bibel steht das ja so. Warum macht ihr das denn nicht so, wie es da steht? Ja, nee, das machen wir schon seit 20 Jahren so. Das ist schon immer so gewesen. Das kann man jetzt nicht einfach so ändern. Aber Gott möchte, dass wir uns nach der Wahrheit richten. Er möchte nicht, dass wir festgefahren sind in dem, was wir mal gedacht haben, in irgendwelchen Traditionen, sondern er möchte, dass wir das glauben, was in der Bibel steht. Er möchte, dass wir das ernst nehmen, was da steht. Religion richtet sich in der Tradition, aber Jesus ist die Wahrheit. Hey, und oft, wenn ich mit Leuten rede, die nicht so richtig glauben, und ich ihnen sage, hey, es gibt nur einen Weg zu Gott, und es gibt nur eine Wahrheit, dann sagen sie mir, oh, das klingt ein bisschen arrogant. Wie kannst du sowas sagen, es gibt nur eine Wahrheit? Findest du nicht, das ist ein bisschen zu mutig gesagt? Dann sage ich, nein, es ist nicht zu mutig gesagt, weil ich weiß, es gibt nur einen Weg. Warum weiß ich das? Weil Jesus es selbst gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, er sagt, ich bin der Weg. Es gibt nur diesen einzigen Weg. Du kannst nicht vor Gott durch irgendwas anderes gerecht werden. Du kannst nicht vor ihm stehen, es sei denn, du glaubst, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich. Und dass das, was er alles getan hat, der Wille Gottes war für dein Leben. Ich möchte mit euch lesen, Apostelgeschichte 10, ab Vers 10. Da lesen wir von Petrus. Viele von euch kennen die Stelle vielleicht. Eine total wichtige Bibelstelle. Auch total wichtig für uns. Warum? Da werde ich gleich noch zu kommen. Während man aber etwas zubereitet, kam eine Verzückung über ihn. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus, so, die haben da gerade Essen gemacht und er hat sich aufs Dach zurückgezogen alleine, hat da gesessen und einfach gebetet, weil er Gemeinschaft mit Gott haben wollte. Und in diesem Moment gerät er in eine Verzückung. Im Griechischen ist es das Wort Ekstasis. Also quasi total weg von dieser weltlichen Gegenwart und total einfach in der Gegenwart Gottes. Und er sitzt da und er hat eine Vision, die Gott ihm zeigt. Und in dieser Vision, lesen wir jetzt weiter, Vers 11, und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und ihr müsst euch vorstellen, bei den Juden früher war es verboten, bestimmte Tiere zu essen, weil Moses ein Gesetz verboten hatte, unreine Tiere zu essen. Und Gott hatte Tiere festgelegt, die unrein sind, die verboten waren zu essen. Und Petrus sagt, er sieht diese ganzen unreinen Tiere in diesem Tuch und er sagt zu Gott, keineswegs, Herr, ich habe noch nie sowas Unreines gegessen und ich werde das auch jetzt nicht tun. Und wir lesen weiter. Und eine Stimme sprach wiederum, die Stimme Gottes, zum zweiten Mal zu ihm. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein oder für unrein. Dies geschah dreimal. Und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Hey, was ist hier passiert? Wir sehen, dass Petrus eigentlich nach seiner Tradition das Richtige getan hat. Indem er gesagt hat, nein, Herr, keineswegs, ich werde das nicht essen, das ist verboten. Aber was er in diesem Moment nicht erkennt, wenn Gott dir etwas sagt, dann lass dich nicht von deinen Traditionen behindern. Halte nicht an dem Alten fest, was du irgendwann mal gehört hast. Halte nicht an dem fest, was du vielleicht irgendwie selber aus deiner eigenen Überzeugung denkst, sondern schau wirklich auf das, was in Gottes Wort steht. Schau auf das, was hier drin steht. Weil daran muss ich alles messen. Und wenn das, was du glaubst, nicht da drin steht, tut mir leid, aber das ist nicht die Wahrheit. Und Petrus hat hier echt mit sich zu kämpfen. Und Gott, müsst ihr euch vorstellen, dreimal widerspricht er Gott. Dreimal sagt er, nein, Herr, keineswegs, ich werde das nicht essen. Und Gott sagt, ey, ich habe es vorhin erklärt, du darfst es essen. Aber er sagt, nein, Herr, ich darf es nicht. Und letztendlich sollte dieses Bild zeigen, dass Gott nicht nur die Juden errettet, sondern auch für die Heiden gekommen ist. Dass Jesus Christus auch für dich und mich gekommen ist, denn wir gehören eigentlich zu den Heiden. Alle, die nicht zum Volk Israel gehören, waren eigentlich abgeschnitten von Gott und konnten nicht in eine Beziehung mit ihm kommen. Aber durch dieses Bild hat Gott ihm gezeigt, hey, ich möchte, dass du das, was du vorher für unrein gehalten hast, nämlich die Heiden, dass du verstehst, dass ich sie auch erretten möchte. Hey, und das war für sie erstmal ein Schock, weil die Juden haben immer gesagt, hey, Gott ist der Gott Israels, der Gott der Juden. Und Jesus ist Jude. Und er ist nur für die Juden gekommen. Zumindest dachten sie das die ganze Zeit. Und ihre Tradition und ihre alten Denkweisen und ihre alten Vorstellungen haben sie aufgehalten, an das zu glauben, was Gott ihnen eigentlich offenbaren mochte. Und oft ist doch in unserem eigenen Leben genau das Gleiche. Wir halten so an unseren Traditionen, an unseren alten Überlegungen fest, an das, was wir irgendwann mal gehört haben. Aber vielleicht möchte Gott dir etwas ganz anderes sagen. Vielleicht steht in seinem Wort etwas ganz anderes, als das, was die Leute immer erzählt haben. Hey, und du kannst Jesus gar nicht wirklich kennenlernen, wenn du nicht selber in seinem Wort liest. Im Psalm schreibt David, die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Und das, in diesem Vers sind zwei Wahrheiten drin. Nämlich einmal, die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendeinen Vers aus dem Kontext reißen und dann irgendwas erzählen, sondern du musst immer das lesen, was komplett in der ganzen Bibel steht, was das Zeugnis der ganzen Bibel ist. Und sei offen für das, was Gott in dein Herz legen möchte. Sei offen für die Wahrheit Gottes. Hey, und die Wahrheit ist nicht immer der einfachste Weg. Oft ist es viel einfacher, seinen eigenen Weg zu gehen, Notlügen zu benutzen und einfach um die Wahrheit herum zu leben. Aber Gott möchte dich in eine neue Freiheit führen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Es lohnt sich, dein Herz zu öffnen für die Wahrheit und zu sagen, Gott, ich möchte eine lebendige Beziehung mit dir. Ich möchte keine Religion, ich möchte nicht irgendwelche Traditionen, weil ich das von Kind auf so kenne, weil meine Eltern es halt gemacht haben, weil sie halt in die Gemeinde gehen, sondern ich möchte dich selber kennen. Ich möchte dich selber kennenlernen, so wie du wirklich bist. Ich möchte das Gebet, das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade so ging, als du das alles gehört hast. Vielleicht hast du an einigen Stellen gedacht, hey, so ich merke, dass da noch so viel mehr ist, was Gott mir schenken möchte. Ich merke, dass diese lebendige Beziehung zu ihm, dass sie mir eigentlich fehlt. Und ich merke, dass noch so viel mehr, was er mir geben möchte. Dass so viel mehr, was er für mich hat. Und ich möchte dich einladen, ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte heute sagen, ja Gott, ich möchte eine lebendige Beziehung mit dir, ich möchte meine eigenen Wege ablegen, möchte sagen, ja Herr, ich will wirklich mit dir gehen, dann heb doch einfach deine Hand. Und Leon und ich werden für dich beten, werden dir die Hände auflegen und auch dafür beten, dass der Heilige Geist dich einfach erfüllt mit seiner Kraft, dass du einfach heute Abend eine echte Begegnung mit Gott hast, dass du merkst, hey, dieser Gott ist nicht nur irgendein toter Buchstabe, sondern er ist lebendig. Er ist jeden Tag erfahrbar. Und er ist jeden Tag für mich da und wartet darauf, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe und dass ich mit ihm unterwegs bin. Amen. Und auch wenn du körperliche Heilung brauchst, wenn du sagst, hey, ich habe Schmerzen, ich habe Krankheiten, und ich brauche eigentlich Gebet dafür, dann lade ich dich auch ein. Komm nach vorne, sag einfach kurz, wofür du gebeten möchtest, und dann möchten wir dafür beten. Hey, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der auch heute noch Zeichen und Wunder tut. Und ich durfte schon so viele Sachen sehen, so viele Sachen erleben. Und nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil ich immer mehr das glaube, was in der Bibel steht. Weil ich immer mehr das erleben will, was Jesus gesagt hat. Ich bitte euch, dass ihr jetzt die Augen schließt, dass ihr einfach alle ins Gebet geht. Ich werde jetzt von drei runterzählen, und wenn du sagst, ja, das ist für mich heute, dann heb doch deine Hand. Drei. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz gegeben. Und er wartet auf dich. Er wartet, dass du seinen Sohn annimmst. Er wartet, dass du bereit bist, dein altes Leben zurückzulassen und auf ihn zuzugehen. Deine Tradition zurückzulassen und zu sagen, Gott, ich möchte eine echte, lebendige Beziehung mit dir. Ich möchte dich wirklich erkennen, wie du bist. Und ich möchte, dass du mein Vater bist, Gott. Ich möchte, dass du mich wie ein Sohn behandelst und dass wir zusammen unterwegs sein können. Zwei, Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Sein Blut hat all deine Schuld und deine Sünde, deinen Scham, deine Angstgefühle, deine Zweifel, alles weggewaschen. Er hat dich gerecht gemacht. Du musst keine Leistung bringen. Wenn du dich schlecht fühlst, hör nicht auf diese Lüge, sondern komm zu Gott. Bring deine Schuld an seinen Thron, denn er möchte dich heute Abend reinmachen. Er möchte dich heute Abend wieder zurückführen an sein Herz. Es ist deine eigene Entscheidung, denn er steht schon da und wartet auf dich. Er hat seine Arme ausgebreitet und er wartet, dass du sagst, ja Gott, ich möchte heute zurück zu dir. Ich möchte heute zurück in deine Arme. Und eins, der Heilige Geist möchte dich heute berühren, möchte dir vielleicht heute Schmerzen wegnehmen, möchte Verletzungen in deinem Leben, in deiner Seele heilen und dich neu in eine Beziehung zu Gott führen. Hey, wenn das für dich ist, heb doch jetzt deine Hand. Heb doch deine Hand, wenn du sagst, ja Gott, das ist für mich. Wenn du sagst, ja Herr, ich möchte das erleben. Ich möchte wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott und ich möchte heute Abend eine neue Entscheidung treffen, zu sagen, ja Herr, ich will für dich gehen. Hey, sei mutig, komm nach vorne, wenn du gerade deine Hand gehoben hast. Wir werden einfach jetzt für dich beten und ja, seid einfach ganz konzentriert auf Gott. Es geht ja nicht darum, was die anderen denken, was die anderen gucken, sondern es geht hier darum, was Gott für dich hat, was er mit deinem Leben machen möchte.